Hallihallo und herzlich willkommen bei der Sendung Vogelfrei und Grenzenlos. Wir sind die Zugvögel, heute mit unserer ersten eigenständigen Sendung. Und wir sind zusammen hier, Daniela und ich, Moritz. Daniela, erklär uns doch noch mal ganz kurz, was sind die Zugvögel?
Der Verein Zugvögel Interkultureller Süd-Nord-Austausch e.V. hat sich 2012 gegründet, um Freiwilligendienste, also Süd-Nord-Freiwilligendienste zu organisieren. Das heißt, es kommen Menschen zum Beispiel aus Ecuador, Ruanda und Nepal hier nach Deutschland und machen hier einen Freiwilligendienst, also quasi andersrum, wie man das meistens kennt. Und der Verein ist dabei zunehmend politischer geworden und die Themen, die uns so beschäftigen, wollen wir jetzt auch ins Radio tragen.
Genau, letztes Mal haben wir uns ja mit dem Thema Flucht und Fluchtgründe beschäftigt. Heute wollen wir uns eher mit der Fragestellung beschäftigen, wie es denn ist, wenn man auf nicht illegalisierten Weg, also über den regulären Weg nach Deutschland einreisen will. Da braucht man ja ein Visum für. Und uns ist aufgefallen, dass es gar nicht so einfach ist, teilweise ein Visum für Deutschland zu bekommen. Und deswegen wollen wir dieses Thema heute besprechen in der Sendung. Wir haben verschiedene Dinge da vorbereitet. Zum einen wird es verschiedene Infos zu dem Thema geben und wir haben auch einige Interviews dabei mit betroffenen Personen.
Genau, jetzt machen wir aber erstmal kurz Musik. Das Lied heißt Zugvögel, sehr passend also, von den Rogers.
Genau, und danach haben Verena und Carlo Infos für euch zum Thema Visum vorbereitet.
Willkommen zurück bei Vogelfrei und Grenzenlos. Wir haben heute das Thema Visaverfahren und warum sie diskriminierend sind. Und um das zu klären, wollen wir erstmal klären, was ein Visum überhaupt ist.
Ein Visum ist offiziell definiert als die vom Staat erteilte Genehmigung für die Durchreise durch das Staatsgebiet oder einen Aufenthalt im Staatsgebiet oder die Durchreise an internationalen Transitzonen der Flughäfen dieses Staats. Und wenn man ein Visum für Deutschland beantragen will, dann macht man das normalerweise in seinem eigenen Herkunftsland an der Vertretung des deutschen Staats vor Ort. Das ist meistens das Konsulat oder die deutsche Botschaft.
Und wer legt die Regeln fest, die dabei dann gelten?
Die genauen Abläufe legt der deutsche Staat fest und er trifft dann auch die endgültigen Entscheidungen. Aber es gibt durchaus Vorgaben von oben. Nämlich ist Deutschland Teil des Schengen-Raums. Das ist ein Bund sozusagen aus 29 Staaten, die alle das Schengen-Abkommen unterschrieben haben. Und in diesem Abkommen wurde festgelegt, dass Bürger eines Schengen-Landes zur Einreise in alle anderen Schengen-Länder kein Visum brauchen. Und das gilt neben dem Visakodex für diese Länder. Der Visakodex ist ein von der EU-Kommission vorgestellter Kodex, der Richtlinien enthält darüber, wie Visaverfahren abzulaufen haben, welche Bestimmungen für die Ablehnung gelten, wie man dabei vorgehen soll, welche angemessene Dauer ein Verfahren haben soll und so weiter.
Das bedeutet, dass alle Schengen-Länder also die gleichen Visabestimmungen haben und alle Mitglieder der Schengen-Länder in andere Schengen-Länder einreisen können, ohne ein Visum zu benötigen. Wie sieht es bei den anderen Ländern aus? Brauchen die ein Visum, um nach Deutschland zu kommen?
Ja, da gibt es vier Kategorien, für die verschiedene Bestimmungen gelten. Die erste Kategorie sind eben die Länder des Schengen-Raums und noch ein paar weitere EU-Staaten, die überhaupt kein Visum brauchen, um nach Deutschland zu kommen. In der zweiten Kategorie sind Staaten, deren Bürger für kurze Zeit visafrei nach Deutschland kommen können und dann in Deutschland ein Visum für einen längeren Aufenthalt beantragen können. Für manche der Länder, die da dabei sind, gelten dann noch Restriktionen, falls sie in Deutschland erwerbstätig sein wollen. Die dritte Kategorie hat es schon schwerer. Die darf nämlich nur maximal 3 Monate innerhalb eines halben Jahres, also für einen Besuchsaufenthalt nach Deutschland ohne ein Visum zu beantragen. Und für alles Weitere braucht sie ein Visum. Dazu gehören verschiedene Balkanländer und Inselstaaten.
Die Inselstaaten, zu denen Barbados und die Seychellen auch gehören, sind ja alles beliebte Reiseziele. Und deswegen kommt man denen bei den Visabestimmungen entgegen, damit die Einreise im Gegenzug für deutsche Urlauber auch leichter zu halten ist. Des Weiteren spielen auch die Außenbeziehungen der EU zu den jeweiligen Ländern eine wichtige Rolle. Als Beispiel ist hier Brasilien ganz anschaulich. Im September 2012, als dann klar war, dass die WM in Brasilien stattfindet, wurden die Visabestimmungen für Kurzzeitaufenthalte gelockert, damit es einfacher war, für deutsche Gäste nach Brasilien zu kommen und auch andersrum. Daran sieht man, dass eben oft wirtschaftliche Gründe der Grund für die Visabestimmungen sind.
Genau, noch schwerer als die dritte hat es allerdings die vierte Kategorie. Das sind 126 Staaten und damit die eindeutige Mehrheit, die überhaupt nicht ohne Visum nach Deutschland dürfen. Dazu gehören alle arabischen Staaten, der gesamte afrikanische Kontinent mit Ausnahme eben dieser Inselstaaten, zahlreiche asiatische und einige lateinamerikanische Staaten, aber zum Beispiel auch Kosovo und die Türkei.
Man sieht, dass es alles vor allem Länder sind, die in sogenannten schlechteren Lebensbedingungen leben, bei denen also Armut und Krieg herrschen und es daher für Deutschland zu befürchten ist, dass die Menschen von dort fliehen, ihr Herkunftsland verlassen wollen, um für eine längere Zeit oder auch endgültig ihr Land zu verlassen. Mit manchen dieser Ländern bestehen allerdings Visa-Erleichterungsabkommen, zum Beispiel um Studierenden oder Fachkräften die Einreise zu erleichtern, wo wir dann wieder beim wirtschaftlichen Interesse wären.
Dazu muss man allerdings sagen, dass aktuell einige Änderungen im Gespräch sind, zum Beispiel eine Erleichterung der Visabestimmungen zwischen der EU und Russland und auch mit der Türkei gibt es Verhandlungen.
Da werden wir dann mal sehen, was da dann dabei rauskommt, worüber wir dann auch unsere nächste Sendung machen werden. Dabei ist natürlich besonders interessant das Thema Türkei. Als deutscher Bürger braucht man überhaupt kein Visum, um in die Türkei einzureisen, während die Türkei in die Kategorie mit den strengsten Einreisebedingungen fällt. Daraus kann man dann das Fazit ziehen, dass die Aufteilung der Länder diskriminierend ist, da sie hauptsächlich wirtschaftlichen Interessen folgt.
Wir hören jetzt ein kurzes Lied und danach geht's weiter mit Fakten zur Visavergabe.
Wir haben eben darüber geredet, warum die Kategorien diskriminierend sind und kommen jetzt zu den unfairen Verfahren bei Visa-Anträgen.
Genau, da gibt es einige Punkte. Der erste ist nämlich, dass wenn man aus einem anderen Land nach Deutschland ein Visum beantragt, man extremst viele Unterlagen einbringen muss. Selbst bei Antrag auf ein kurzes Besuchervisum braucht man eine ganze Reihe zusätzlicher Dokumente und finanzieller Garantien. Unter anderem muss man den Zweck der Reise belegen. Man muss nachweisen, dass man für das Gastland kein finanzielles oder anderweitiges Risiko darstellt. Und vor allem muss man belegen, dass man die Absicht hat, nach Ablauf der gewährten Aufenthaltsfrist wieder in sein Land zurückzukehren, also einen sogenannten Rückkehrbereitschaftsnachweis erbringen.
Aber wie beweist man, dass man wirklich nur Urlaub machen und dann wieder zurückkehren will? Das ist gar nicht so einfach. Man kann es versuchen mit ärztlichen Attesten, dass man kerngesund ist, oder mit Bürgschaften oder Belegen seines Arbeitgebers, dass man finanziell abgesichert ist. Aber wer keine minderjährigen Kinder hat, hat grundsätzlich ziemlich schlechte Karten. Und auch wenn man minderjährige Kinder hat, kann der Antrag ohne geringste Begründung abgelehnt werden. Das kann zum Beispiel auch dann passieren, wenn man Verwandte in Deutschland hat, die man jahrelang besuchen durfte und plötzlich wird einem die fehlende Rückkehrbereitschaft vorgeworfen und man bekommt kein Visum mehr.
Ein zweiter Punkt ist, dass die Antragsbearbeitung inzwischen häufig ausgelagert wird. Das heißt, nicht mehr die Botschaft selbst, sondern externe Dienstanbieter übernehmen die Bearbeitung der Anträge. Und das ist dann mit sehr hohen Preisen verbunden.
Abgesehen von den hohen Preisen handelt es sich hier auch um eine bewusste Täuschung, da die Botschaften ihr Angebot, dass man bei ihnen kostenlos Anträge stellen kann, verstecken oder gar nicht darauf hinweisen, damit man zu diesen externen Dienstanbietern muss, um einen hohen Preis zu zahlen. In der Türkei zum Beispiel heißt es in den Visa-Anträgen sogar, dass alle Anträge für Schengen-Visa grundsätzlich in den Büros der Firma iData zu stellen sind und das Geld bei der Ablehnung bekommt natürlich niemand wieder zurück.
Außerdem ist ein häufiges Problem, dass die nächste Vertretung Deutschlands sehr, sehr weit entfernt ist. Das heißt, man nimmt eine weite Reise auf sich, um dann noch viel Geld zu zahlen und selbst dann ist nicht garantiert, dass man das Visum bekommt. Im Beispiel der Türkei ist es dann noch so, dass die Wahl zwischen einem teuren externen Dienstleister in Istanbul und der offiziellen Visavergabestelle steht, falls man rausgefunden hat, dass man auch da sein Visum beantragen kann. Und diese offizielle Vergabestelle hat leider immer nur mittwochs zwischen 13 und 14 Uhr auf.
Und wieso muss man überhaupt zur Botschaft hin? Ich meine, hier in Deutschland kann man sein Visum ja auch einfach im Internet beantragen.
Dazu heißt es im EU-Kodex, aufgrund der Erfassung der biometrischen Identifikatoren im Visa-Informationssystem sollte das persönliche Erscheinen des Antragstellers zu den Grundvoraussetzungen für die Beantragung eines Visums gehören.
Visa-Informationssystem?
Das ist ein System, in dem es darum geht, dass jeder Mensch, der älter als 12 ist und nach Deutschland kommen will, ein Passfoto und alle 10 Fingerabdrücke abzugeben hat. Die werden dann in dem System gespeichert, können auch an alle weiteren Schengen-Länder weitergegeben werden und verfallen erst nach 5 Jahren wieder.
Das bedeutet also, dass man wie ein Tatverdächtiger, um nach Deutschland zu kommen, alle seine Fingerabdrücke abgeben muss, die dann jahrelang gespeichert werden?
Ganz genau.
Wenn man es dann geschafft hat, sein Visum zu beantragen, heißt es aber noch lange nicht, dass man das Visum dann auch bekommt. Dazu schauen wir uns mal ein paar Statistiken an.
Wir haben nämlich von dem deutschen Bundesregierung ein Schreiben vorliegen, das sie an die Linke geschrieben hat, in dem alle Zahlen zu Visavergaben, Ablehnungen und der Wartezeit aufgelistet sind aus dem Jahr 2014.
Die durchschnittliche Ablehnungsquote insgesamt betrug im Jahr 2014 5,73%. Das klingt erstmal wenig und bedeutet, dass rein statistisch unter 20 Bewerbern nur einer eine Ablehnung bekommt. In der Realität sieht es aber ganz anders aus, da die Ablehnungsquote für die USA beispielsweise unter 1% beträgt, für Nigeria 27%, für Kamerun 29%, für den Senegal 34% und interessanterweise in Spanien auch in den letzten Jahren rapide gestiegen ist, was mit den wirtschaftlichen Interessen zu tun hat. Also in Spanien sind die wirtschaftlichen Verhältnisse schlechter und daher wird das Visum öfter abgelehnt. Der absolute Spitzenreiter ist aber Guinea mit einer Ablehnungsquote von 47%, was bedeutet, dass die Chance fast 50-50 ist, dass man ein Visum bekommt.
Was auch ganz interessant ist, sind die Wartezeiten. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir in die USA reisen, dann wird uns auf der Webseite geraten, möglichst 2 Tage vorher den Antrag auf das Visum auszufüllen. Das sollte dann funktionieren. Und bei der Einreise nach Ostafrika oder Südamerika kann es zum Teil auch sein, dass man sein Visum erst bei Ankunft im Flughafen dort beantragt. Aber für Menschen, die nach Deutschland kommen wollen, sieht das ganz anders aus. Die müssen rechtzeitig planen. Allein schon die Wartezeiten, wenn man einen Termin ausmachen möchte, um den Antrag auf das Visum stellen zu können, sind enorm.
In Indien beispielsweise gibt es verschiedene Vergabestellen und je nach Region schwanken die Wartezeiten, also um den Antrag stellen zu können, zwischen 1 bis 3 Werktagen, außer man kommt aus Mumbai, dann kann man sich schon mal auf 4 Wochen Wartezeit einstellen. Und im Iran zum Beispiel sind es sogar 6 Wochen. Im Kosovo kann man 3,5 Monate warten. Und in Ägypten, je nach Grund der Reise, auch zwischen 1 und 4 Monate.
Der Grund der Reise ist generell noch ein interessantes Kriterium. Die Wartezeiten für den Antrag variieren nämlich sehr stark, je nach Grund der Reise. Das kann man am Vietnam ganz gut sehen, wenn man da nämlich aus privaten Gründen, also zum Beispiel um Verwandte zu besuchen, nach Deutschland will. Dann kann man auf einen Termin, je nach Region, 4 Wochen bis 3 Monate warten. Wenn man aber in Deutschland studieren will, dann hat man vielleicht auch Glück und man kriegt innerhalb eines Tages einen Termin. Und damit werden wieder die wirtschaftlichen Aspekte deutlich.
Ihr habt gerade Jamie Cullum gehört mit Well You Needn't. Vor der Musik haben wir uns mit Formalitäten zur Vergabe deutscher Visa beschäftigt. Dabei sind wir schon sehr darauf eingegangen, dass die Vergabe sehr undurchsichtig, willkürlich und diskriminierend ist. Ich durfte ein Interview führen mit Jennifer Alanyo, 30 Jahre alt, aus Gulu in Uganda. Sie arbeitet dort im Bereich Gemeindeentwicklung. 2013-14 war sie hier in Deutschland, in Bremen, und hat einen Freiwilligendienst gemacht. Dabei wurde sie von den Zugvögeln begleitet und steht, wie ihr seht, immer noch mit uns in Kontakt. Und wegen Visa-Problemen wäre es dazu fast gar nicht gekommen. Das erzählt sie euch aber besser selbst. Jennifer, schön, dich kennenzulernen.
Danke, ebenfalls.
Kannst du unseren HörerInnen erzählen, was du geplant hast, in Deutschland zu tun und welche Art von Visum du beantragt hast?
Ich habe versucht, also wir haben uns für Freiwilligendienstplätze in Deutschland beworben. Zuerst war nicht klar, in welche Stadt wir gehen. Es gibt verschiedene Städte mit verschiedenen Projekten, in die wir gehen konnten. Ich habe dann Bremen ausgewählt. Mein Projektplatz war eine Grundschule.
Ich nehme an, dass du eine offizielle Einladung aus Deutschland hattest, die du mit deinem Visa-Antrag einreichen konntest.
Ja, ich hatte eine offizielle Einladung der Schule, aber die Visa-Verantwortlichen haben nicht, also ich weiß nicht, ob sie dem nicht vertraut haben oder warum. Sie haben kein positives Feedback gegeben, sondern unsere Visa abgelehnt. Und der Grund war, dass wenn wir nach Deutschland kommen, wir eventuell nicht mehr zurückkehren würden. Also mussten wir uns nochmal an die Behörden wenden, damit sie uns doch ein Visum geben.
Haben Sie euch einen Grund genannt, warum Sie die Visa-Anträge abgelehnt haben?
Ja, Sie sagten, der Hauptgrund ist, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir wieder zurückkehren werden. Weil wir nichts hätten, wofür wir zurückkehren würden. Dabei hatten wir unsere Familien hier, also mussten wir ihnen mehr Informationen, mehr Dokumente geben, bis die Botschaft schließlich zumindest einer Person erlaubt hat, nach Deutschland zu kommen, und das war ich. Und meine Freundin wurde endgültig abgelehnt. Man gab ihr kein Visum.
Also hast du einen zweiten Antrag gestellt, der dann angenommen wurde. Was hast du anders gemacht, um sie zu überzeugen?
Ich weiß nicht genau, was ich anders gemacht habe, aber die Person, die mit unserer Empfänger- und Entsendeorganisation, also Zugvögel und VSO, vernetzt haben, meinten, ich solle die Geburtsurkunde meines Sohnes an die Botschaft senden. Und das habe ich getan. Und vielleicht ist das der Grund, warum sie mir die Einreise nach Deutschland erlaubt haben. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, was ich anders gemacht habe.
Findest du dieses Vorgehen fair? Denn also für mich klingt das so, dass die deutsche Botschaft davon ausgeht, dass jeder Mensch, der nach Deutschland kommt, nach Ablauf des Visums einfach illegal bleibt. Hat dich diese Annahme angegriffen oder überrascht?
Nein, also eigentlich war das keine große Überraschung, dass sie uns keine Visa gegeben haben. All die Länder mit ihren Botschaften, sei es in Uganda oder generell in Afrika, haben diese Vorurteile, dass wenn AfrikanerInnen in irgendein anderes Land außerhalb gehen, sei es Europa oder Amerika, sie dazu neigen, unterzutauchen und nicht zurückzukehren. Vielleicht wegen eines besseren Lebens dort. Und sie denken, dass jeder Mensch, der dorthin geht, auch dort bleiben wollen wird, weil er sagt, dass sein Leben dort besser ist als zu Hause. Aber in Wirklichkeit gilt das nicht für alle. Es gibt einige, die einfach etwas bewegen wollen, Erfahrungen machen wollen und diese teilen, wenn sie zurückkehren. So war das bei mir und bei anderen ist das auch so.
Die andere Freiwillige, Judith heißt sie, glaube ich, hattest du Kontakt zu ihr? Sie hatte ja weniger Glück als du und hat kein Visum bekommen.
Ja, ich hatte Kontakt zu ihr, auch noch als ich in Deutschland war. Als ich zurückkam, habe ich sie getroffen. Ich habe mit ihr auch mein Interesse geteilt, dass wir eventuell zusammen zur Botschaft gehen können, um zu beweisen, dass ich zurück bin. Denn als ich gerade nach Deutschland kam, wurde mir gesagt, dass wenn ich nach Uganda zurückkehre, ich zur Botschaft gehen soll, um ihnen zu zeigen, dass ich aus Europa zurück bin. Als ich einige Zeit zurück war, wurde ich angerufen und sie haben gesagt, was ist los? Und ich habe geantwortet, nach einem Jahr bin ich direkt nach Hause gereist und nicht erst nach Kampala zur Botschaft. Ich musste dann meinen Ausweis scannen und meine Daumenabdrücke abgeben und habe dann eine Bestätigung bekommen, dass dies angekommen ist.
Ich hoffe, der ganze Visa-Stress hat sich gelohnt und du hattest ein gutes Freiwilligenjahr in Deutschland.
Ja, es hat sich gelohnt, obwohl es uns schwer gemacht wurde. Ich bin glücklich, dieses Jahr in Bremen gehabt zu haben, denn ich habe in dieser Zeit eine Menge gelernt. Zum Beispiel, dass das, was Leute immer über andere sagen, in Wirklichkeit gar nicht wahr ist. Denn hier wurde mir der Eindruck vermittelt, dass die Deutschen schwierig sind, dass sie auch rassistisch seien. Aber das ist etwas, das ich dort so nicht erlebt habe. Sie sind freundlich. Auch wenn sie zurückhaltend waren, wenn es darum ging, neue Leute kennenzulernen. Aber sie sind nette Leute. Und hoffentlich kann ich Deutschland in Zukunft wieder mal besuchen. Nicht als Freiwillige, aber einfach zu Besuch. Ich habe auch gelernt, dass das, was wir sehen oder was wir hören, das ist oft nicht das, was es scheint zu sein. Hier bewerten wir Bilder anders, aber als ich dort war in meinem freiwilligen Jahr, ist mir klar geworden, dass darauf Wert gelegt wird, dass die Kinder die Chance haben zu lesen und die Zeit zu lesen. Und ich will auch hier damit beginnen. Sehr bald werde ich hier in Gulu einen Kindergarten gehen und helfen, den Kindern Lesen beizubringen. Und mit Lesematerialien und Geschichten, die die Kinder interessieren.
Eine letzte Frage. Warum, glaubst du, will die Botschaft nicht, dass Menschen in Deutschland oder Europa bleiben? Du hast viele Erfahrungen gesammelt. Warum sollten sie das nicht wollen?
Ich bin mir da nicht sicher, was der Grund ist, dass Menschen nicht erlaubt wird, zu bleiben, weil es in keinster Weise auch Auswirkungen auf die Botschaft hat. Ich glaube, für sie ist das eher ein Sicherheitsaspekt. Vielleicht nehmen sie an, dass wenn wir dorthin gehen, Leute anfangen zu stehlen oder Drogen zu nehmen oder andere kriminelle Dinge zu tun. Aber das ist nicht der Fall. Jeder will nur seinen ehrlichen Lebensunterhalt bestreiten. Und wenn Leute in ihrem Heimatland nicht erfahren, was sie für sich erwarten, können sie irgendwo anders Erfahrungen sammeln und wieder zurückkehren und die Dinge dann anders sehen. Denn ich persönlich, als ich hier war, habe ich vieles für selbstverständlich gehalten. Also dass das, was ich sehe, so sein muss, wie es ist. Aber als ich dann in Deutschland war, habe ich gefühlt, dass viele Dinge nicht so laufen, wie sie getan werden sollten. Also habe ich eine neue Perspektive darauf, wie Dinge sein sollten, weil ich diese Gelegenheit hatte, in Deutschland zu leben. Und ich hoffe nun, dass, was Visapolitik und Visaerteilung angeht, diese in der Realität ankommen. Die Beamten der Botschaften sollten ihren Umgang mit den Menschen ändern. Denn hier, insbesondere aus Ländern wie Deutschland, könnten nach Uganda kommen, sogar ohne ein Visum. Also solltet ihr auch Menschen aus Uganda die Chance geben, dorthin zu gehen. Sie sollten ihnen die Möglichkeit geben und ihnen Visa genehmigen. Und selbst wenn die sagen, dass du, wenn du gehst, auch zurückkehren musst. Sie können betonen, dass du zurückkehren musst. Das ist kein Problem. Denn man wird immer zurückkehren. Zu Hause bleibt zu Hause. Egal, wohin du gehst, wirst du immer wieder Leute treffen, an die du gewohnt bist. Du wirst deine Familie treffen. Du wirst immer wieder zu einem Zuhause zurückkehren müssen.
Okay, vielen Dank.
Okay, thank you.
Nach dem Interview mit Jennifer machen wir jetzt weiter mit Musik, und zwar Escoba von Cumbia Colombiana.
Willkommen zurück zu Vogelfrei und Grenzenlos, heute mit dem Thema diskriminierende Visa-Verfahren. Ich übergebe an Verena.
Wir haben hier einen Gast, Leo von Visavi. Leo, kannst du dich und deine Kampagne vielleicht mal vorstellen?
Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich bin Leonard Barlag und ich bin Teil der Kampagne Visavi gegen diskriminierende Visa-Verfahren. Wir sind ein Zusammenschluss verschiedener Organisationen und Vereine, die sich gegen die aktuelle europäische und deutsche Visa-Vergabepraxis empören und umfassende Veränderungen in diesem Bereich fordern. Und das auf verschiedenen Ebenen. Und zwar zum einen fordern wir ein faires und transparentes Visa-Verfahren, eins, was im Moment nicht stattfindet. Zum anderen fordern wir die Abschaffung des Kriteriums der Rückkehrbereitschaft als Voraussetzung für ein Visum. Genau, und darauf kann ich gleich auch nochmal ein bisschen genauer eingehen. Nur um schon mal so die Eckdaten zu nehmen.
Und wie genau wollt ihr dagegen vorgehen? Was sind eure Aktionen?
Genau, also wir sind in verschiedenen Bereichen tätig. Zum einen geht es uns darum, eine öffentliche Wahrnehmung zu schaffen oder eine öffentliche Anerkennung, dass es ein Problem gibt auf dem Bereich. Wir glauben, dass das Bewusstsein für diese Themen gerade nicht so vorhanden ist in Deutschland. Vor allem auch, weil man erst mit diesem Thema in Berührung gerät, wenn man jemanden kennt, der davon betroffen ist. Im Alltag ist das Thema im Grunde nicht präsent. Zum anderen wollen wir natürlich auch politische Veränderungen anstoßen, weil die sind es, die es gerade so schwer machen, für Leute aus dem globalen Süden nach Deutschland zu kommen. Und wir glauben, dass dort auf der Politik sich einiges bewegen muss.
Wie ist denn die Kampagne vis-à-vis überhaupt entstanden?
Genau, ein paar Leute, die bei uns in der Kampagne tätig sind, haben das angestoßen, nachdem sie in ihrem Verein, wo sie tätig sind, Zugvögel, interkultureller Süd-Nord-Austausch, Erfahrungen gemacht haben mit dem Thema. Und zwar organisiert dieser Verein Freiwilligendienste für Menschen aus verschiedenen Ländern in Deutschland. Und wir hatten da den Fall, dass zwei Freiwillige aus Uganda ihr Visum abgelehnt bekommen haben, nachdem mehrere Monate lang dieser Freiwilligendienst vorbereitet wurde, alle Voraussetzungen geschaffen wurden und alles Organisatorische im Grunde auch soweit bereitstand, die Familie, die Gastfamilie hier und eine Stelle gefunden wurde, kam dann von der Botschaft die Meldung, nein, leider können diese zwei Personen nicht einreisen, denn ihre Rückkehrbereitschaft ist nicht garantiert. Das war ein enormer Schock für uns und für die zwei betroffenen Personen natürlich noch mehr. Die haben sich da auf ein Jahr in Deutschland eingerichtet, haben ihre Verpflichtungen in Uganda natürlich auflösen müssen. Und das hat uns erstmal schockiert und dann haben wir überlegt, okay, wo kann das liegen? Wir haben uns mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, haben gemerkt, dass dort hinter ein System steckt, bei dem die Botschaft eben ziemlich freien Ermessensspielraum hat und anhand relativ subjektiver Kriterien entscheiden kann, ob eine Person einreist oder nicht. Und das hat uns erstmal dann dazu bewegt, zu sagen, das kann so nicht weitergehen. Und wir haben uns auf die Dauer ein Netzwerk aufgebaut aus verschiedenen Organisationen, die ebenso betroffen sind von dem Thema wie wir und versuchen nun etwas daran zu ändern.
Und was sind dann die konkreten Ziele der Kampagne und welche Ziele davon könnt ihr realistisch erreichen und welche vielleicht nicht?
Genau, also wir fordern zum einen, oder beziehungsweise wir wollen ja erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, für dieses Problem. Das ist etwas, was schon passiert. Wir haben Bildungsprogramme gestartet, wo wir Workshops organisieren und Seminare zum Thema, um ein bisschen auf das Thema tiefer einzugehen und bei Menschen eben das ein bisschen bewusst zu machen. Wir haben verschiedene Organisationen, verschiedene Veranstaltungen in Deutschland, wo wir präsent sind. Wir haben einen kleinen Film gedreht, der auch auf unserer Homepage zu sehen ist, der das Thema vereinfachend anspricht, um Leute darauf aufmerksam zu machen. Das andere ist eben die politische Ebene. Und da haben wir zwei zentrale Forderungen, eben einmal das transparente und faire Visaverfahren. Darin gehört zum Beispiel, dass wir eine Einschränkung des Ermessensspielraums der Botschaften fordern, da diese im Moment einen ziemlich freien Spielraum haben und selbst wenn alle objektiven Kriterien für ein Visum erfüllt sind, gibt es immer noch die Möglichkeit für die Botschaft zu sagen, nein, du kannst nicht rein leider, weil wir sehen das so und da können auch Gerichte wenig gegen tun. Dann gehört auch noch dazu, dass wir den Zeitrahmen des Antrags wollen wir einschränken. Und das andere große ist, dass wir eben die Abschaffung des Kriteriums der Rückkehrbereitschaft fordern. Diese Rückkehrbereitschaft öffnet Botschaften Tür und Tor, eben ziemliche Willkür walten zu lassen. Und das kann so nicht weitergehen.
Wenn man sich jetzt für die Thematik interessiert, gibt es die Möglichkeit, euch zu kontaktieren und bei euch mitzumachen?
Ja, also wir sind immer sehr offen für neue Interessierte, die bei uns einsteigen möchten oder sich einfach erstmal ein bisschen informieren wollen. Auf unserer Homepage findet ihr mehr Informationen darüber, was wir machen und wie wir das machen. Das ist www.visavi.org, also visavi wie das Visa und dann wie die Frage. Genau, und wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt uns einfach an unter info@visavi.org und da werde ich euch dann mehr erzählen können.
Gut, dann mal vielen Dank, Leo. Jetzt ist uns auf jeden Fall klar, warum es solche Aktionen wie Vis-à-vis geben muss.
Dankeschön. Danke für die Einladung. Since
I've been loving you. Das war Kuschos Coverversion von Music. Wir sind schon am Ende unserer Sendung angelangt. Es ging um diskriminierende Visa-Verfahren.
Ja, zusammenfassend haben wir gelernt, Visaverfahren sind diskriminierend, weil sie Menschen unterschiedlicher Herkunftsländer ganz unterschiedliche Bewegungsfreiheiten ermöglichen oder nicht ermöglichen, weil sie wirtschaftlichen Interessen folgen und weil die Vergabeverfahren sehr intransparent sind.
Genau, die nächste Vogelfrei und Grenzenlos-Sendung der Zugvögel gibt es am 29. Oktober. Und wir werden uns wieder mit einem ähnlichen Thema oder mit dem gleichen Thema beschäftigen, allerdings ein bisschen mehr den Fokus legen auf die aktuellen Entwicklungen in der Visavergabepraxis. Mitgewirkt an dieser Sendung haben Verena Ronacher, Caro Renner, Julie McDavid, Sandro Eiler, Daniela Beckmann und Moritz Kreuzer. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.